Jetzt möchte ich gerne eingehen in ein paar Worte, so auf die letzte Botschaft in dieser Reihe vom Heiligen Geist, nämlich den Geist der Hoffnung. Der Geist der Hoffnung oder der Ermutigung. Am Bibelabend, wo wir zusammen sind, in dieser Woche, ist das auch rausgekommen. Menschen, die erfüllt sind mit dem Heiligen Geist, sind nicht nur Gerichtspropheten oder rufen zur Buße und zur Umkehr auf, sondern sie sind auch Menschen, die Hoffnung verströmen, die Zukunftsperspektiven geben. Menschen, die erfüllt sind vom Geist, sehen, was wird kommen. Und sie sehen nicht nur das Tragische oder Schwierige in dieser Welt, sondern sie können ihre Augen immer aufheben und sehen über die Welt raus. Der Geist Gottes gibt uns Lebensperspektiven, Hoffnung und Zukunft. Der Geist Gottes ist ein Geist vom Leben und nicht ein Geist vom Tod. Ein Geist von der Ermutigung und nicht von der Trauer. Nirgends kommt das stärker zum Ausdruck als in der Offenbarung. Viele von euch haben die Offenbarung studiert und ich weiss, es kursieren überall Filme und Videos, wo die Endzeitbotschaften thematisiert werden. Und wir werden das auch machen, aber der Herbst, der Ende oder das Ende oder wie sie denn wird heißen, der Serie, möchten wir uns mit diesen Botschaften auseinandersetzen. Aber ich glaube, am heutigen Tag ist es angebracht, einfach einmal ein kleines Fernrohr vorzunehmen und die ganz grosse Linie von der Offenbarung anzuschauen. Mit diesen drei Symbolen. Ich habe ja immer so ein bisschen drei Symbole gehabt. Das letzte Mal bin ich ein bisschen darüber rausgegangen. Heute habe ich mich wieder reduziert. Aufs Minimum, dass man sich's merken kann. Ich rede auch nicht so lang und so schnell. Ich habe auch nicht so viel aufgeschrieben. Aber es soll Mut und Hoffnung geben. Es soll uns Zukunftsperspektive auftun. Das Erste ist das. Das Fernrohr. Eine Sicht. Der Johannes sagt, ich wurde vom Geist ergriffen am Tage des Herrn und hörte hinter mir eine große Stimme. Der Tag des Herrn war der Sonntag. Am Tag vom Herrn. Das ist heute der Tag vom Herrn, wo wir zusammenkommen. Und ich predige von vorne, nicht von hinten. Von hinten wäre es vielleicht ein bisschen weniger angenehm. So, aber er hat von hinten eine Stimme gehört. Er hat sich umgewendet. Und in dem Moment hat er Jesus gesehen. Und dann ist die Beschreibung von Jesus, wie er ihn sieht. Also wie der Geist ihm die Augen auftut und er Jesus gesehen hat. Jesus steht hinter uns. Und wenn wir uns aufwenden, ist er immer gerade da. Immer, bei jedem, jederzeit, überall. Jesus ist nie weit weg. Jesus ist da. In unserem Leben gibt es auch Ereignisse, die hässlich, schmerzhaft und beängstigend sind. Wir erleben es vielleicht selber oder wir sehen es oder hören es. In meinem Leben gibt es das auch. Und der Johannes kennt auch so einige leidvolle, schmerzhafte Tage und Stunden. Der Johannes, wenn er das sieht, was da beschrieben ist auf Patmos. Patmos war dort mal eine Gefängnisinsel, ein Konzentrationslager oder wie man immer sagen würde. Also einfach kein schöner Ort. Und es gibt auch so filmische Darstellungen von der Offenbarung und der Einstieg ist zum Beispiel, wo man kann sehen, der Johannes, wie er in einem Steinbruch sitzt und einfach sich muss mit Stein abmühen. Als alter, grauer Mann, der eigentlich längst nicht mehr mag. Und in dem Moment begegnet ihm Jesus. Den Tag vom Herrn hat er nicht vergessen. Seine Augen gehen auf. Der Geist Gottes hat ihn immer wieder mehrfach ergriffen. Er, der, wo Jesus ja gesehen hat und erlebt hat, er, der sogar gesehen hat, wie Jesus gekreuzigt worden ist, die Augen dort mal nicht zugemacht hat, sondern Beobachter geblieben ist. Er, der, wo Jesus noch das Wort gehört, schau zu diesen Frauen oder schau zu dieser Frau, der hat damit seine Mutter gemeint. Jesus, der vom Kreuz oben runter noch mit ihm geredet hat, noch fürsorglich, für die Witwen, die da sind, eingestanden ist. Der Jesus, der hat er jetzt hier wieder vor Augen. Der Geist Gottes nimmt ihn wieder mit. Er auch nicht nur den Kreuzigten gesehen hat, sondern er, der mir einem Auferstandenen lebendig begegnet ist. Ihn sieht er da wieder in einer Vision, in einer Schau, ihm sind die Augen aufgetan worden, auf mehrere Art und Weise. Durch eine Vision von Christus oder von Jesus, durch eine Schau von Jesus, ist es möglich, dass man auch in einer stressigen Zukunft, egal was der Stress in deinem Leben mag auslösen, könnt Ruhe und friedvoll werden, weil der Geist uns die Hoffnung auf eine neue Zukunft gibt. Der Geist ist wie ein Fernrohr, er zeigt uns etwas Kommendes, das nicht zu vergleichen ist mit dem, was da ist. Der Geist ist der Garant selber für das, was kommt. Er selber ist da in uns und gibt uns Zeugnis. Der letzte Garant, heisst es aber in Offenbarung 1,18, ist der, der die Hoffnung ausbreitet. Der erste und der letzte, der Lebendige. Der tot war, jetzt aber von sich selber kann sagen, siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Jesus, der Herr, Jesus, der auferstandene Herr, ist der Garant für eine neue Welt und eine neue Zukunft. Sie mag dein Leben betreffen, sie mag aber auch weit darüber rausgehen. Manchmal sind wir so wie der kleine Prinz. Also die Geschichte kennen da alle, viele von euch mögen sie gelesen haben. Haben sie vielleicht sogar müssen lesen in der Schule. Weltliteratur. Das ist eines von den Büchern, die in den meisten Sprachen übersetzt worden ist. Von dieser Welt. Viele Kinder und Erwachsene haben sich mit dem Text beschäftigt. Manchmal sind wir so vielleicht auch wirklich wie der kleine Prinz, einsam und allein unterwegs, haben etwas verloren, wo uns lieb war, sind irgendwo gestrandet, wo Wüste ist und träumen sehnsuchtsvoll von dem Ort, wo die Rosen blühen, Tiere sind und dein feine, kleine Vulkänchen. Manchmal haben wir so einen Sehnsuchtsort und unsere Welt sieht manchmal ganz anders aus. Der kleine Prinz war der, der gesagt hat, nur mit dem Herz sehen wir gut. Manchmal ist das unsere Situation, dass wir unterwegs sind und Ausschau halten nach dem Ort der Sehnsucht. Der Ort der Sehnsucht. Der Ort der Sehnsucht sehen wir auch hier in der Offenbarung. Alpha und Omega. Er hat aufgeschaut zum Himmel und hat von einem besseren, einem schöneren Ort geträumt. Der Johannes, ihm sind die Augen aufgetan worden, und er hat einen grösseren und herrlicheren Ort gesehen. Alsbald wurde ich vom Geist ergriffen und siehe, ein Thron stand da im Himmel und auf dem Thron saß einer. Offenbarung 4. Und das ganze Kapitel Offenbarung 4 ist nicht eine Visionsschau von Jesus, wie am Anfang der Offenbarung, sondern ist eine Schau von Gott selber auf dem Thron. In dem Kapitel kommt immer wieder der Thron vor. Der Thron ist Symbol und das Zeichen von der Herrschaft, von der Macht. Es ist der Sitz von der Regierung, von Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Es ist ein Symbol. Jesus selber sitzt auf dem Thron. Offenbarung 7 kommt er wieder, der Thron. Aber das mal ist nicht der Gott, der auf dem Thron sitzt, sondern es ist eben immer Gott. Und das heisst, auf dem Thron sitzt das Lamm. Jesus ist Lamm Gottes. Er ist geschlachtet worden für dich und mich. So die Osterbotschaft. Er ist Lamm Gottes. Es braucht keine weiteren Opfer mehr. Er ist das eine für alle Zeiten, alle Menschen ewig gültige Opfer, wo uns versöhnt hat mit Gott. Und der, der sein Leben hingegeben hat und nicht für sich kämpfen, der, der sein Leben hingegeben hat und bereit war, für seine Jünger, für sein Volk zu sterben, der sitzt auf dem Thron. Welche andere Macht? Welche andere Herrschaft? Wie anders sieht der aus? Er regiert mit Sanftmut. Seine Gnade und seine Geduld sind unbeschreiblich. Seine hingebungsvolle Liebe ist unvergesslich. Wir erinnern uns seit Generationen an sie, Sonntag für Sonntag. Hoffen wir, dass er weiter auf dem Thron ist und er wird sein. Die Verheißung von der Anbetung kommt zumindest in die Welt hinein. Da ist ein wunderbares Bild. Eines der schöneren, wo Gott nicht bildlich dargestellt ist, sondern einfach nur der Thron. Auf dem Thron ist das Alpha und das Omega ineinander. Da sehen wir die Welt zu seinen Füßen, die Welt, die ihn umgibt, die Erde als Füße, als Schemel von seinen Füßen. Er selber ist einfach nur als Licht dargestellt auf dem. Wir haben es eingangsweise gesungen von dem Thron und von dem König, der die Dornenkrone trägt. Die Anbetung, die uns mitnimmt, die Diskrepanz zwischen dem, was wir sehen, uns wünschen und träumen, dass der Herr auf dem Thron ist, zwischen dem hinein, zwischen der Erde und unserer Sehnsucht, auf dieser Welt und dem Himmel gibt es einen Raum, gibt es wie einen Leerraum. Und in diesem Leerraum steht die Verheißung. In diesem Leerraum hat der Geist die Verheißung ausgesprochen und erinnert uns immer wieder an die Verheißung. Da zwischen Himmel und Erde steht die Verheißung. Wir wünschen uns, dass sich das viel, viel mehr überschnitt, der Himmel und die Erde. Und es darf auch einmal so werden. Heute aber ist es leider nicht so. Himmel und Erde klafft auseinander. Aber in dem Innen steht die Verheißung. Und wir erinnern uns an die Verheißungen mit alten Liedern. Eins der schönsten, wo uns mitnimmt in diese Verheißungen, oder wo einfach in den Raum gestanden ist, oder gesungen wird zwischen Himmel und Erde, ist ein altes Lied, das ich sogar auswendig jederzeit singen kann und mir immer wieder in den Sinn kommt. Da heißt: Wenn nach der Erde leid Arbeit und Pein, ich in die goldenen Gassen zieh ein, dann wird nur das Schauen meines Heilands Grund meiner Freude und Anbetung sein. Das wird allein Herrlichkeit sein. Das wird allein Herrlichkeit sein, wenn ich anbetend am Throne darf stehen und meinen Heiland von Angesicht sehen. Das ist die Verheißung, wo Gott in Ruhm stellt. Der Text ist Text aus der Bibel zusammengefasst, zusammengestellt, als Lied vertont, millionenfach gesungen, an Orten, Radio, in Herzen, Veranstaltungen, Versammlungen. Nicht vergessen, immer wieder aufgegriffen. Ein Sehnsuchtslied, eine Verheißung, die mitten in dem Raum steht, zwischen unserer Welt und der himmlischen Welt, wo wir nicht vergessen können, wo wir nicht daraus können, wo uns Gottes Wort, wo uns die Offenbarung immer wieder mit reinnimmt. Das und ähnliche Worte werden ständig neu gesprochen. Sie werden ständig neu ausgesprochen. Diese Sehnsucht, diese Kraft ist gegenwärtig. Die ähnlichen Worte von der Verheißung, die in die Welt gesprochen werden, sie sind wie ein Geländer über eine Brücke. Vor einer Woche bin ich mit Erik gelaufen und dann sind wir da über die grosse Hängebrücke. Zigriswil. Hey, mir ist es trümmelig geworden. So. Aber zwischen Himmel und Erde gibt es auch so eine Brücke. Und Jesus hat die Brücke gemacht durch sein Leben. Kennt vielleicht das Symbol, wo das Kreuz zur Brücke wird. Jesus selber ist die Brücke. Er ist die Brücke. Aber an dieser Brücke hat es auch Geländer. Und alle die Verheißungen, die in der Bibel sind, sind wie ein Geländer. Und da kannst du dich dran heben. Und wir brauchen halt. Wir brauchen etwas, wo wir uns dran heben können. Das Kreuz ist manchmal der schmale Balken, wo wir drüber gehen. Gestern bin ich da wandern, auch mit Erika, und dann sind wir runtergelaufen vom Gurten, hat es mal ein Ort zum Balken gehabt. Ich denke, ja, laufst du mal auf dem Balken, so einen runden Balken? Ihr glaubt nicht. Es ist mega schwierig, auf so einem runden Balken zu laufen. Entweder. Und ich musste sagen, ey, es ist schwierig. Und manchmal ist es schwierig, den Weg vom Kreuz zu gehen. Und wir haben das Gefühl, man fällt links und rechts runter und es ist bodenlos. Und dann brauchen wir einen Halt. Und dann gibt uns Jesus die Verheißungen und zeigt uns, was kommt. Wir brauchen manchmal jemanden, der uns in die Hand nimmt und uns hilft, den Weg über das Kreuz hinein zu gehen. Wir brauchen einen Zweiten an unserer Seite. Und der Zweite kann ein Mensch sein, der Zweite kann aber auch eine Verheißung sein aus der Bibel. Der Zweite, der dich begleitet, kann ein Johannes sein mit seinen Worten von der Offenbarung. Der Zweite kann aber auch ein David sein mit seinem Psalm 23. Der Zweite, der dich begleitet und dir Halt gibt in dieser Welt, kann ein lebendiges Wort Gottes sein. Also eins, so einige Worte möchte ich euch einfach in den Raum sprechen. Erinnert euch an die Worte, Wenn es nicht mehr geht um euch herum, wenn die Angst übermächtig wird, die Sorgen, die Schmerzen da sind, nehmt das Wort als Geländer. Vergesst es nicht. Und sprecht es einander zu, wenn ihr merkt, dass jemand in eurem Umfeld nicht so geht. Ermutigt mit diesen kräftigen Worten. Gebt ihm Halt, gebt ihm Geländer. Geht mit ihm ein Stück unterwegs. Reicht ihm die Hand und begleitet ihn. Das tut gut. Das brauchen wir auch in diesen Zeiten, wo wir miteinander hier unterwegs sind. Lasst den Nächsten nicht allein den Weg gehen über den schmalen Balken, sondern sind bei ihm, sind vor ihm, sind hinter ihm oder neben ihm. Geht den Weg mit ihm. Jesus hat das auch gemacht mit den Emmaus-Jüngern. Sie haben den gebraucht, den Jesus, der mit ihnen geht, zwischen ihnen geht, sie an der Hand nimmt und ihnen nochmal ein Wort Gottes zuspricht und ihnen einfach die Bibel ausleiht. Machen wir doch das mit den Emmaus-Jüngern. Gehen wir miteinander unterwegs mit dem Wort Gottes, zumindest in unserer Mitte. Das stärkt uns und ermutigt uns. Zwischen unserer Welt, wo wir manchmal auch träumen von einer Zukunft, steht die Verheißung. Und sie bleibt immer stehen. Sie ist unauflöslich, sie ist ewig das Wort Gottes. Sie ist etwas, das nicht vergeht, sondern immer da steht. Wir wünschen uns, dass das alles viel näher zusammen ist und sich vielleicht sogar überschneidet. Wir wünschen uns, dass Himmel auf Erden ist. So. So wünscht man sich vielleicht so näher. Und manchmal ist da so viel dazwischen. Und Gemeinde und Reich Gottes hat Jesus sich als das vorgestellt, wo Himmel und Erde sich berühren und er in der Mitte ist mit seinem Wort. Manchmal klafft es auch da auseinander. Doch die Verheißung verbindet uns immer mit dem Ewigen. Er ist das Alpha und das Omega, er ist der Anfang und das Ende. Heilig, heilig, heilig ist der dreieinige Gott. Ich weiss, dass in der Offenbarung ganz, ganz viel anders steht. Ich habe sie stundenweise studiert. Ich habe selber viel darüber geschrieben, darüber nachgedacht, Auslegungen, Diplomarbeit, Bachelorarbeit über das geschrieben. So die Offenbarung. Sie ist mir vertraut eigentlich wie meine Weste. So, ich könnte überall reinlangen und mit euch über das reden. Wenn ihr das möchtet, komme ich gerne mal in euren Kreis. Aber ich möchte es heute nicht so ausführlich und detailliert machen, sondern ich möchte auf die Hoffnungsbilder eingehen, die die Offenbarung zeichnet. Und sie sind grandios. Sie sind immens. Und sie sind überwiegend und sie sind das Ende und nicht der Mittelpunkt, sondern sie zeigen immer Jesus, der Erhöhte, Jesus, der König, Jesus, der Sieger und so weiter. Jesus steht im Mittelpunkt, er ist immer der, der oben steht, der von oben ab seine Herrschaft ausbreitet tut, mitten in diese Welt. Kommen wir einfach zum Ende, zum Schluss, die letzten zwei Kapitel von der Offenbarung, da steht: Und er führte mich hin im Geist. Und der Geist nimmt uns auch heute mit. Und er nimmt uns immer wieder mit, wenn wir es brauchen. Auf einen grossen und hohen Berg und zeigt mir. Einen grossen und hohen Berg. Geht auf einen grossen und hohen Berg und lasst euch inspirieren vom Wort Gottes. Schaut mit Jesus oben in die Welt. Und er zeigte ihm einen neuen Himmel, eine neue Erde, ein neues Jerusalem, neue Völker, neue Menschen und eine neue Welt. Und Offenbarung 21,5, und alles wird neu sein. Alles wird neu sein. Wir kennen den Unterschied zwischen alt und neu. Neu ist wirklich neu. Neu. Alles wird neu sein. Du, ich, wir alle werden neu sein. Die ganze Schöpfung, Himmel und Erde meint, die ganze Schöpfung wird neu sein. Alles wird neu sein. Alles kommt in die Überschneidung hinein, wie sie hier gezeichnet haben. Dargestellt hat. Himmel und Erde werden vereint sein. Es wird nicht mehr auseinanderklaffen. Das Wort der Verheißung wird Erinnerung sein. Es wird stehen bleiben, denn es ist ewig. Doch es steht als Erinnerung. Das Einzige und Eine, wo nicht wird neu sein, ist Gott. Er ist ewig lebendig. Er ist immer gewesen. Er ist heute, jetzt da der Gleiche. Und er wird auch dann dort noch der Gleiche bleiben. Der Geist greift immer wieder alte Verheißungen auf. Wie zum Beispiel der Psalm 23 Und er wiederholt immer die Verheißungen in neuen Formen, in neuen Konstellationen, neue Zusammensetzungen, neue Bilder und dreht sie weiter. David hat etwas ausgesprochen im Geist, wo wunderbar ist. Die grösste, stärkste Verheißung, die man aussprechen kann, die mit uns immer mitgeht. Kurz, knackig, prägnant, unvergesslich, unvergleichlich. Weltliteratur, Poesie von höchster Klasse und unvergleichlich mit allem, was sonst jemals geschrieben worden ist. Der David hat etwas zum Ausdruck bringen können, wo wir unsere Sehnsucht und Hoffnung hineinlegen, wo uns tröstet beim Aufstehen am Morgen oder auch zu Abend beim ins Bett gehen. Ein Trost- oder Hoffnungspsalm könnte man auch nennen, den Psalm 23. Der Geist greift auf und kann sagen, dass zum Beispiel eben auch am Ende von der Offenbarung, das Lamm uns wird weiden und uns wird zu Quellen von lebendigem Wasser leiten. Das ist Psalm 23. Der Geist leitet uns, Jesus leitet uns, das Lamm leitet uns zu Quellen von lebendigem, frischem Wasser. Gemeint ist das ganz grosse Bild in der Offenbarung am Ende, dass da ein Bach fließt, wo zu einem mächtigen Strom wird, und der Bach fließt raus und strömt raus vom Thron Gottes her. Thron Gottes ist der Ort von Quell. Gewiss, viele europäische Könige wollten das Bild aufgreifen, wollten sich göttlich machen oder als göttlich darstellen. Sie haben riesige Schlösser gebaut, Versailles. Und vor diesen Schlössern haben sie immer Brunnen und Brunnen und Bäche und Quellen probiert zu machen. Aber das ist nicht das Gleiche. Durch eine weltliche Darstellung wirst du nicht göttlich, sondern nur durch die Vereinigung mit Christus, das Aufnehmen vom Geist Gottes, wirst du ein neuer Mensch. Und nicht durch das Bauen von einem grossen Garten, sondern nur durch die Vereinigung, durch den Geist, können wir veränderte Menschen werden. Auch ob wir einfache Leute sind oder ob wir tatsächlich einen Thron haben, wo wir drauf sitzen können. Gesäumt ist der Bach von 12 Bäumen, die das ganze Jahr blüht und 12-mal im Jahr Früchte trägt und dessen Blätter Heilkraft haben für die Völker. Offenbarung 22. Das Bild, hier am Baum vom Leben dargestellt, dieser Symbolik, mitten in dem Garten, ein Baum, der zur Heilung der Völker dient, zur Heilung von Kranken. Dort in dem Garten wird Christus selber gegenwärtig sein. Und Verheißung ist, wo immer wieder wiederholt wird, dass er unsere letzten Tränen von der Trauer wird in Tränen von der Freude verwandeln. Die letzten Tränen werden abgewischt werden von Gott selber in dem Garten. Und sie werden Tränen von der Freude werden. An dem Ort werden wir sein und werden Freude und Ruhe haben. Die Ruhe, wo wir uns danach sehnen. Der Garten ist immer wieder beschrieben. Nach dem sehnen wir uns. Einige nennen es Paradies. Ich weiß nicht, ob es wirklich Paradies ist. Einige nennen es einen Ort der Sehnsucht oder Ort der Hoffnung, würde ich dem sagen. Und ich glaube, das ist das, was uns tatsächlich dann wird erwarten. Mittlerweile gibt es Leute, die sagen, das ist doch nur eine Utopie. Warum soll es eine Utopie sein? Ist Gott nicht alles möglich? Ist unserem Gott nicht alles möglich? Warum sollen wir das Ziel aus den Augen verlieren? Warum sollen wir nicht uns das immer wieder neu vor Augen führen? Gerade dann, wenn es in dieser Welt eben ein bisschen dunkler wird, ein bisschen schwieriger wird. Dann mögen wir da das Fernrohr vornehmen, durchschauen, Jesus sehen und das, was er uns zugesagt hat. Das ist unsere Bibel, wo wir durchschauen können und das sehen, was er uns will sagen. Und das, was er uns sagt, ist, ich gebe dir Hoffnung und ich gebe dir Zukunft. Er sagt das nicht nur da heute Morgen, sondern er sagt das an vielen Orten, in vielen Veranstaltungen. Ups, da geht alles ab. Auch am Freitag hat er uns das zugesprochen. In einem wunderbaren Hoffnungsbild. Viele von uns oder einige von uns sind auch zusammengekommen am Weltgebetstag. Ich will euch Zukunft und Hoffnung geben. Wort vom Jesaja, ausgesprochen durch den Geist. Ich will euch Zukunft und Hoffnung geben. Das ist Gott. Er gibt dir persönlich Zukunft und Hoffnung. Er gibt es uns durch das Alpha und das Omega. Der, der schon immer war, immer wird sein. Der, der auch jetzt der Gegenwärtige ist. Er ist der, der alles wird neu machen. Unvergleichlich, unvorstellbar, unbeschreibbar. Das, was wir in der Bibel haben, ist ein Schatten von dem, was wird sein. Wir können uns darauf einstellen. Wir möchten einfach in dieser Hoffnung weiterleben. Wir möchten uns gegenseitig ermutigen mit diesen Bildern von der Hoffnung. Diesen Moment, wo wir Sehnsucht haben, wo es eben nicht so ist. Möge der Herr euch die Augen öffnen, heute, morgen und besonders in diesem Moment, wo ihr es braucht, wie es der Johannes gebraucht hat. Dann, wo er das Gefühl hatte, er sitze in einem Gefängnis, hat Gott ihm das gezeigt, was weit weg ist, vor ihm liegt und doch mögliche Gegenwart ist. Unsere Sehnsucht, unsere Hoffnung möge sich durch Jesus erfüllen. Amen. Ich habe ein Gebet aufgeschrieben und das Gebet, mit dem möchte ich auch die Botschaft abschließen. Komm, du Geist der Klarheit, öffne unsere Augen, um das zu sehen, was du uns zeigen willst. Komm, du Geist der Anbetung, heb unseren Blick zum Himmel, lass uns Jesus auf dem Throne sehen und ihm voll Ehrfurcht Ehre geben. Komm, du Geist der Verheißung, sprich dein Wort in unser Herz, wenn wir am finsteren Abgrund gehen, damit wir leben, wie du mit uns gehst. Komm, du Geist der Hoffnung, nimm uns an der Hand, führ uns in deine neue Welt, in der die Tränen Freude sind. Komm, du Heiliger Geist. Maranatha. Amen.